Was ist der Unterschied zwischen Physik, Philosophie und Theologie? Physik ist, wenn jemand in einem dunklen Raum mit verbundenen Augen eine schwarze Katze sucht. Philosophie ist, wenn jemand in einem dunklen Raum mit verbundenen Augen eine schwarze Katze sucht, die es gar nicht gibt. Und Theologie ist, wenn jemand in einem dunklen Raum mit verbundenen Augen eine schwarze Katze sucht, die gar nicht da ist und ruft, Hurra, ich hab sie. Wie wirklich ist unsere Gotteserfahrung? Dazu der Predigttext aus Jesaja 6. Ich lese die Verse 1 bis 8 und wir stehen noch einmal dazu auf. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte 6 Flügel, mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens. Und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Herr, gib uns jetzt dein Wort für unser Herz, du hast es uns schon oft gegeben. Und gib uns auch ein Herz dann für dein Wort und hilf uns, dass wir danach leben. Amen. Liebe Festgemeinde, stellt euch dieses vor. Der Prophet Jesaja ist auf dem Weg zum Tempel. Da geht es Stufen hinauf zum Tempelbezirk. Und dann kommt irgendwann der Vorhof mit dem großen Brandopferaltar. Und es geht weiter vorbei am kupfernden Wasserbecken, am Kesselwagen und anderen Geräten des Tempeldienstes. Ja, und dann schließlich der Eingang des Heiligtums. Da geht es zwischen 2 Kupfersäulen hindurch. Und Cherubim, Engel sind eingeschnitzt in die Türen, die mit Goldblech überzogen sind. Und an ihnen der goldene Leuchter, dessen Licht sich an den Wänden und der Decke bricht. Und vom Räucheraltar steigen Schwaden von Weihrauch auf. Und da liegen dann 12 Brote noch auf einem goldenen, sogenannten Schaubrottisch. Und Jesaja sieht das alles und nimmt es wahr, so wie er es schon oft getan hat, wenn er in den Tempel gekommen ist. Und er weiß, hinter dem Vorhang im Heiligen ist das Allerheiligste. Da ist die Bundeslade mit den Tafeln und den 10 Geboten. Da ist der Krug mit Manna, der Wüstenspeise und vor allem der Gnadenthron. Der Hohepriester sühnt dort einmal im Jahr mit Opferblut die Sünden des Volkes und darüber die beiden gewaltigen Engel Cherubim, deren Flügel von Wand zu Wand reichen Und Jesaja hat das immer wieder gesehen, wenn er in den Tempel gegangen ist. Und irgendwann ist es ihm nicht mehr aufgefallen. Am Anfang hat es ihm gefallen und gut getan. Aber dann hat er sich daran gewöhnt. Und im Tempel gab es eine Menge frommen Betrieb. Aber sein Herz war oft nicht beteiligt. Die äußeren Dinge hat er wahrgenommen, aber im Herzen blieb es leer. Und so ist es auch manchmal heute. Der Gottesdienst, zwar nicht im Tempel, aber in der Versöhnungskirche läuft, der Pfarrer spricht, die Gemeinde singt wieder und Gott, was tut Gott eigentlich? Schweigt Gott? Ist da im Hause des Herrn nur ein frommer Betrieb ohne ihn? Und wen rührt das, wenn es so wäre? Oder haben wir uns gerade im Hause des Herrn manchmal an Gottes Abwesenheit wie Jesaja gewöhnt? Fällt uns das noch auf, dass wir vielleicht manchmal alleine sind? Aber dann war es einmal auch bei Jesaja irgendwie ganz anders. Und da hat er dann an einem Tag einmal nicht nur die Symbole der Gegenwart Gottes gesehen, sondern ist plötzlich mittendrin gepackt gewesen von ihrer Wirklichkeit und ihrer Wirklichkeit begegnet. Im Tempel ist es so wie in der Kirche. Es wird viel über Gott geredet, aber oft wenig seine Herrlichkeit gespürt. Aber darum ging es, auch in unserer Versöhnungskirche, dass wir die Herrlichkeit Gottes einmal neu spürten. Bisher war Jesaja die Welt Gottes verhüllt. Dann auf einmal, wunderbar, wurde eine Decke weggezogen und er war von der Wirklichkeit und Gegenwart des lebendigen Gottes berührt und bewegt. Er wusste nicht, wie ihm geschieht. Und wenn das auch heute passiert, müssen wir wissen, wir können das nicht machen. Das ist unverfügbar, das ist nicht machbar, aber wir dürfen es erwarten, dass Gott uns in seinem Haus einmal wieder richtig persönlich begegnet. Denn es ist ein Unterschied, über Gott nur belehrt zu sein und informiert zu sein oder ihm begegnet und von ihm fasziniert zu sein. Darum heute meine Einladung: Begegne Gott neu. Und lass dich von ihm überraschen, wie Jesaja. Da war es ja, als er einmal, wie gewohnt, aber doch ganz anders, den Tempel betrat, so, dass er spürte, Gottes Herrlichkeit zieht es zu mir hinunter und mich zieht es gleichzeitig hinauf zu ihm und dann aber auch zu Menschen, die in der Ferne Gottes um mich herumstehen. Begegne auch du Gott neu und lass dich von ihm überraschen. Und wenn du es gar nicht mehr erwartest, darf ich heute sagen, Gott hat immer noch einen Plan mit dir. Und er wartet darauf, auch mit uns allen neu anzufangen. Wenn wir uns an Gott schon viel zu sehr gewöhnt haben, dass wir ihm entfremdet sind, dann will er uns neu vor sein Angesicht stellen. So wie den zwielichtigen Jakob im Alten Testament oder den flüchtenden Propheten Jona oder später den fanatischen Saulus oder den labilen Petrus oder den skeptischen Thomas, die alle standen irgendwann einmal plötzlich vor dem lebendigen Gott. Aber Gott ist eben immer für eine Überraschung gut. Dann ertönt es damals und dann auch heute trinitarisch, heilig. Heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Das ist ein Anklang an das heutige Fest Trinitatis. Wir haben das letztes Mal schon zu Pfingsten aus der Geschichte vom Turmbau zum Babel herausgelesen, dass Gott von sich selbst im Plural spricht, in der Mehrzahl. Aber da muss ich euch sagen, die Dreieinigkeit ist keine theologische Spitzfindigkeit. Ich darf das wieder kurz einflechten. Es gibt übrigens auch ganz natürliche Dreieinigkeiten. Ein Raum besteht aus Länge, Breite und Höhe und ist ein Raum. Die Zeit besteht aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und ist eine Zeit. Der Mensch besteht aus Leib, Seele und Geist und ist ein Mensch. Also die Dreieinigkeit ist keine höhere Mathematik, sondern gehört zum kleinen Einmaleins des Glaubens. Wir haben es zu tun, wenn wir Gott begegnen mit einem liebenden Vater, mit dem geliebten Sohn und mit dem Geist der Liebe. Und der Geist ist Gott und Jesus ist Gott, hat schon der angeblich ungläubige Thomas bekannt. Mein Herr und mein Gott, sagt er zu Jesus. Und da ist Gott über uns, aber auch für uns und in uns als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Dreieinigkeit bedeutet aber nicht drei Exemplare von Gott, sondern eine dreifache Wirkung Gottes, wenn wir ihm begegnen. Da entsteht der Glaube, der geglaubt wird, die Glaubenslehre. Da ist erst der Vater, der zeigt sich als Schöpfer. Später kommt der Sohn und dann an Pfingsten in einer Reihenfolge der Heilige Geist. Aber gleichzeitig erleben wir Gott auch im Glauben, durch den wir glauben. Und da ist es dann umgekehrt. Vielleicht hast du das auch schon gespürt, wenn du Gott begegnet bist. Der Geist klopft bei dir an, führt dich zu Jesus Christus. Und auf einmal ist die Gottesfrage klar. Bei Vater, Sohn und Heiligen Geist ist es so, der eine ist, was der andere ist, nur durch die Wesensverbindung mit dem anderen. Aber lassen wir das. Wichtig ist, dass du ihm begegnest, ganz neu, und er dich überraschen kann. Aber ohne seine Dreieinigkeit ist Gott unbegreiflich. Gott ist dreieinig, gerade damit wir ihn verstehen können. Und ohne seine Dreieinigkeit ist Gott unerkennbar. Da redet man nämlich dann nur mehr von einem höheren Wesen oder von der Tiefe in uns oder von einem göttlichen Prinzip. Aber Gott macht uns nichts vor. Wir sollen wissen, woran wir mit ihm sind. Er ist dreieinig, damit wir ihm vertrauen können. Und ohne seine Dreieinigkeit ist Gott unwiderstehlich. Dann wäre er allein. Aber dann bräuchte er uns Menschen, um Gott sein zu können. Weil er sonst den Wärmetod an seiner eigenen Liebe sterben würde, wenn er sie nicht abgeben kann an Menschen. Nach dem Gesetz der Polarität wäre Gott dann auf uns angewiesen. Das ist nicht möglich. Gott ist dreieinig, damit wir ihn auch verlassen können. Auch diese Freiheit steckt da drin. Und ohne seine Dreieinigkeit ist Gott unnahbar. Wir wüssten überhaupt nicht, wie wir ihm begegnen sollen. Wir würden in der Begegnung mit ihm immer in Extreme verfallen. Das passiert übrigens auch in der Christenheit immer wieder. Die einen sind zu ehrfürchtig und haben nur den Himmel vor da, im Herrgottswinkel. Die anderen sind zu kumpelhaft und haben einen Freund Jesus. Und andere sind ekstatisch, sie haben überhaupt keine Person mehr, sondern nur mehr eine Kraft. Die Dreieinigkeit bewahrt unsere Frömmigkeit vor Extremen. Dass wir zu fern von Gott bleiben, dass wir zu nah ihm sind, dass wir zu heiß und schwärmerisch werden. Gott ist dreieinig, damit wir uns mit ihm verbinden können. Und ohne seine Dreieinigkeit ist Gott unbarmherzig. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist sind drei, weil sie sich auch gegenseitig bejahen und annehmen, in ihrem gegenseitigen Anderssein. Und gerade dadurch bilden sie eine Gemeinschaft. Gott nimmt sich selber an. Und Gott ist dreieinig, damit er sich dann auch mit uns, den ihm so ganz Fremden, versöhnen kann. Aber begegne ihm ganz neu und lass dich von ihm überraschen. Und ein zweites, begegne Gott und lass dich von ihm überwältigen. Wie ist das, wenn plötzlich das Heilig, Heilig, Heilig ertönt, ohne dass es ertönt, aber doch wirklich ist? Jesaja sagt, es ist zum Davonlaufen. Denn da ist dann das Gegenteil im Gespür. Nicht ich bin okay, du bist okay, sondern da ist ein Gottesschrecken. Jesaja ist im Innersten betroffen und er sagt, in der Begegnung Gottes, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen. Er spürt etwas von der Unerträglichkeit der heiligen Gegenwart Gottes. So wie Petrus später bei seinem Fischfang, mit dem Jesus ihn überwältigte. Gehe von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Vor dir kann ich nicht bestehen. Da kennt mich einer mehr, als ich mich selber kenne. Und da geht es dann nicht nur um Beglückung, sondern um Enttarnung. Ich bin aufgedeckt und bloßgestellt, aber nicht ungut, in grellem Licht, sondern angenommen. Einer der Seraphim berührt mit glühender Kohle den Mund von Jesaja und vollzieht an ihm das Wunder der Versöhnung. Gott macht ihn brauchbar. Aber es gibt vor dem Gloria und der Freude darüber das Kyrie, der Schrecken. Herr, erbarme dich. Und Gott begegnet uns immer wieder, wenn er uns begegnet, in diesem Ineinander von Gericht und Gnade. Mose auch am brennenden Dornbusch, da brennt ein Feuer, aber der Busch verbrennt nicht. Und später am Kreuz, da ist der Schuldspruch. Und er wird an Christus vollzogen, aber ist gleichzeitig unser Freispruch. Begegne Gott neu und lass dich von ihm überwältigen. Und ein letztes, begegne Gott neu und lass dich von ihm überzeugen. Wovon? Davon, dass er dich gebrauchen will. Gott fragt, wen soll ich senden? Wer will unser, trinitarisch, unser Bote sein? Gott hält Ausschau. Gott wartet auf dich und mich. Gott will uns in Marsch setzen aus diesem Gotteshaus heraus. Hier ist die Sammlung, aber die führt in die Sendung. Gott will uns mobilisieren. Und wir werden immer, wenn wir Gott begegnen, auch in den Dienst genommen. Er erscheint, um zu beauftragen. Und die Offenbarung Gottes ist immer eine Offenbarung seines Willens. Und wem Gott begegnet, den macht er zu seinem Zeugen. Wir haben Ausreden. Jona sagt, hier bin ich, aber ich gehe nicht. Mose sagt, hier bin ich, aber sende wen anders, Herr. Hier bin ich, aber ich will nicht. Hier bin ich, aber ich kann nicht. Und da ist der Einwand, ich bin nichts. Der Zweiwand, ich kann nichts. Und der Dreiwand, ich kann nicht reden, sagt Mose. Anders Jesaja. Er betete, aber ein gefährliches Gebet. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Und da ist er Gott begegnet und hat ihm sein Denken, seine Augen, seine Hände, seine Füße, seinen Mund, seine Mittel, seine Zeit, alles, was er war und hatte, sein ganzes Leben Gott zur Verfügung gestellt. Und das darf hier passieren, in dieser Versöhnungskirche. Aber damit wir dann hinausgehen und weiter sagen, was Gott an uns getan hat. Wie erfahren wir, was Gott alles durch uns tun will? Ich fasse zusammen durch eine echte Gottesbegegnung. Naht euch zu Gott, schreibt Jakobus, so naht er sich zu euch. Durch ein ernstes Sündenbewusstsein, wehe mir, und durch eine eigene Gnade erfahren. Gott berührt uns und reinigt uns. Und dann haben wir etwas zu erzählen. So wie die Samariterin in Johannes 4 am Jakobsbrunnen. Eine Frau, die auch Gott begegnet ist, in Jesus Christus, durch die Kraft des Heiligen Geistes, trinitarisch. Zuerst war sie irritiert, wer spricht da mit mir? Und frustriert, sie konnte nur in der heißesten Mittagssonne zum Brunnen gehen, weil sie eine zwielichtige Figur war. Sie war blockiert. Aber dann ist sie plötzlich mit dem, der ihr Lebenswasser spendiert, konfrontiert und davon völlig fasziniert. Der stillt meine Sehnsucht, dieser Jesus, der kennt mich. Und wie ist das Gespräch gelaufen? Widerstände waren zu überwinden. Zwei Kulturen prallten aufeinander. Jesus war selber müde. Er hatte nicht viel Bock auf Gespräch über den Glauben, stelle ich mir vor. Die Frau war unsicher, Widerstände überwinden, Barrieren waren zu überwinden. Jesus hat sich dann zusammengerissen und die Frau wahrgenommen, hat ihr zugehört. Dann wurde die Oberflächlichkeit überwunden. Man kam auf das wahre Leben zu sprechen, nicht nur auf Religion oder Philosophie oder Theologie, sondern wie ist das mit deinen Beziehungen, wie ist das mit deinem Alltag, wie ist das mit deiner Ehe, wie ist das mit dem Sinn in deinem Leben? Und dann wurde die Unverbindlichkeit überwunden. Jesus hat dir ein Angebot gemacht. Wenn du von dem Wasser trinkst, das ich dir gebe, wird dein Durst gestillt. Und dann war es sogar für Jesus erfrischend. Die Anstrengung war überwunden. Er war selbst gestärkt. Und wir lernen aus dieser Geschichte, Gott will uns gebrauchen. Die Frau ist dann gegangen in ihr Dorf Sychar und hat an die Türen geklopft und weiter erzählt. Ich bin Gott begegnet in Jesus Christus. Und dann dürfen wir auch glauben, dass Gott wirkt. Und diese Erwartungslosigkeit, mit der Jesaja wohl auch öfter im Tempel war, überwinden. Neu damit rechnen, dass Gott uns begegnet und durch uns anderen begegnet, damit dieses Haus neu voll wird. Darum begegne Gott neu und lass dich von ihm überraschen. Lass dich von ihm überwältigen und lass dich von ihm überzeugen. Hier bin ich. Sende mich. Herr, du hast uns dieses schöne Gotteshaus nicht dazu geschenkt, dass wir hier sitzen bleiben, sondern uns senden lassen. Danke, dass du uns hier sammelst und hilf, dass unsere Versöhnungskirche noch viel mehr ein Ort wird, wo wir wirklich dir, dem lebendigen Gott, begegnen. Dass wir nicht nur über dich reden, sondern dass wir dich erfahren. Dass du uns neu packst und bestimmst und ergreifst und erfüllst, dass es uns hintreibt zu denen, die dir ferne stehen, weil du uns beschenkt hast mit dem Größten, was es überhaupt gibt. Mit deiner Begegnung mit dir. Bitte dich für die unter uns, die das noch nicht gehabt haben, dass sie vielleicht jetzt dein dreifaches Heilig, Heilig, Heilig hören. Und dann wirke du dieses Gebet in ihnen. Hier bin ich, sende mich.